Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde und Supporter bei Hooked on Topic. Bei mir ist mal wieder der Tom.
Hallo.
Wie gewohnt mittlerweile von zu Hause aus reden wir miteinander und aufgrund dieser aktuellen Themenlage haben wir uns gesagt, das hat Tom vorgeschlagen und ich fand, das war eine phänomenale Idee, sich mal wieder einem Thema zuzuwenden, das wir jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr besprochen haben. Im letzten, die erste Folge erschien da im Jahr 2017, wo wir nämlich bereits mit Leo damals über Spiele gesprochen haben, die wir als Comfort Food bezeichnen würden. Also Spiele, zu denen wir zumindest theoretisch gerne zurückkehren, die uns ein gutes Gefühl geben, wo es nicht darum geht, vielleicht jetzt einen großen Erfolg zu genießen oder sich irgendwie todesmäßig anzustrengen, sondern wo wir einfach uns umarmt und nach Hause kommen fühlen. Und da wollten wir, gerade jetzt passend zu diesem Thema, dachten wir uns, es wäre doch schön, da nochmal ein paar Spiele zu nennen und über die zu reden, die einfach gute Laune machen.
Würdest du vielleicht sagen, das sind Spiele, die sind wie eine warme Decke, in die man sich einwickelt?
Ja, würde ich theoretisch sagen, wenn ich deswegen nicht so krass angegangen werden würde seit einigen Monaten. Wegen dieser hervorragenden Sprachweise. Aber ja, könnte man so sagen, Tom.
Sehr schön. Genau, ich würde sagen, wir wechseln uns da einfach wieder ab mit Spielen, die wir auf unseren Listen stehen haben und gucken mal, was dann dabei rumkommt. Soll ich vielleicht einfach mal anfangen?
Bitte, ja.
Okay, dann habe ich gemerkt, dass bei mir eine gewisse Gemeinsamkeit vorhanden ist zwischen den Spielen, die ich aussuche, nämlich meistens so eine Einfachheit und Vertrautheit, die ganz wichtig ist, finde ich, wenn ich mir ein Spiel rausnehme, mit dem, das ich als Comfort Food bezeichnen würde, zu dem ich immer wieder zurückkehren kann. Und eines dieser Spiele ist jetzt erst in den letzten Wochen, hat sich das so rauskristallisiert, dass das ein Spiel ist, das ich jetzt tatsächlich immer mal wieder angeschmissen habe. Und das ist Tony Hawk's Pro Skater 2. Und das ist ja eine Spielereihe, die schon lange brach liegt. Und oder was heißt brach liegt? Sie liegt qualitativ brach. So lange ist der letzte Teil gar nicht her. Aber da ist schon lange nichts Gutes mehr mit passiert, sagen wir es so. Und Tony Hawk's Pro Skater 2 ist mein Einstieg in diese Reihe gewesen und auch eigentlich das einzige Spiel dieser Reihe, das ich wirklich intensiv gespielt habe, damals auf dem PC. Jetzt gerade spiele ich es auf der Dreamcast und finde mich doch immer mal wieder in der Lage, in der ich denke, oh, jetzt habe ich Lust auf eine Runde Tony Hawk. Und das liegt, glaube ich, daran, dass es halt sehr arcadig ist. Also ich kann es einschmeißen, kann schnell mal auch nur 10 oder 15 Minuten spielen, habe dann meinen Spaß und kann es dann auch wieder ausmachen. Das hilft erstmal sehr. Dann ist es musikalisch voll die Nostalgie-Schiene, ne? Weil das ist so Teenager, Punk, Rock und so Kram, der da drin gefeiert wird. Rise Against the Machine oder Papa Roach oder so ein Kram. Und auch die, was ich auch bei vielen Spielen merke, aber bei Tony Hawk auch, die Soundkulisse ist auch total nostalgisch. Also allein diese, die Soundeffekte vom Grinden oder wenn man sich hinpackt oder so, das weckt auch so nostalgische Gefühle. Und was auch super viel Spaß macht in Tony Hawk's Pro Skater ist, wenn du eines dieser Level bereits kennst und schon weißt, was du machen musst und davon dann so ziemlich alles innerhalb eines Runs zu machen, fühlt sich wahnsinnig gut an. Das heißt, auch diese Vertrautheit mit dem Spiel wird da sogar noch mal belohnt und deswegen wäre das bei mir so ein Kandidat, den ich hier mal nennen würde.
Kann ich voll nachvollziehen und das ist, glaube ich, also ich glaube wirklich, wenn du weltweite Umfragen starten würdest, wäre Tony Hawk eines der Spiele, was, glaube ich, oft genannt wird, was du in der Top 10 sicherlich drin hättest, wenn ich sogar höher, weil das etwas ist, was ich vor allen Dingen, wenn ich an amerikanische Redaktionen denke, so oft auch höre. Finde ich super faszinierend. Es gibt eine Reihe bei Giant Bomb, die ich früher die immer noch mal über weiter, also die wird mit sehr langer Pause zwischendurch weitergeführt, wo Jeff Gerstmann so alle Tony Hawks, zumindest, na, sagen wir nicht alle, aber die ersten Tony Hawks komplett nochmal spielt, also alle Level und alle Challenges und das so in ein, zwei Sitzungen und dann nur nochmal einen Blick darauf werfen, wie waren die eigentlich so, weil das ja dann irgendwie auch alles ein bisschen verschwimmt und das finde ich halt übelst faszinierend. Bei mir selbst habe ich das halt nicht ganz so und zwar aus keinem richtig guten Grund, denn ich habe Tony Hawk damals auch gespielt. Ich kann nur vermuten, dass ich das auch auf der PlayStation gemacht habe, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr so genau, aber ich habe das gespielt und habe es gemocht und ich habe auch ganz, ganz konkrete Erinnerungen an dieses Warehouse-Level, das ja, glaube ich, jeder kennt, ne?
Genau.
da habe ich auch wirklich ganz konkrete Erinnerungen dran. Aber dann diesen Schritt weiter, dass ich, dass das irgendwie einen großen Platz in meiner Game-Historie eingenommen hat, das ist irgendwie tatsächlich dann nicht passiert bei mir.
Ja, das ist das Witzige bei mir ist ja, ich habe ne, Tony Hawk 2 wirklich intensiv gespielt, also wirklich viel. Und ich glaube, ich habe damals auch alles gemacht und hatte meinen eigenen Skater und habe den upgegradet und so. Und das hat Spaß gemacht. Habe auch die Cheats benutzt, weil das hat, war auch noch so aus der Zeit, wo es lustige Cheats gab in Spielen. Und dann war es ja lange Zeit einfach weg. Also dann, ich habe ja dann Teil 3 ein bisschen gespielt. Das hat bei mir aus irgendeinem Grund nicht mehr gezündet. Und danach habe ich die Reihe nicht mehr mitbekommen. Und es gab ja noch Underground und den ganzen Kram. Mhm. Und erst jetzt, wo ich mir den Dreamcast geholt habe und random irgendwann mal auf eBay Kleinanzeigen gesehen habe, dass es da Tony Hawk 2 für gibt und ich da das irgendwie für 15 Euro oder so bekommen habe, habe ich so gedacht, ja, das würde ich eigentlich voll gerne noch mal spielen. Und da dann gemerkt, das ist ja noch voll gut. Also das ist halt so manchmal dieses, man muss es einfach noch mal anschmeißen. Und jetzt ist es so ein Ding, dass ich Lust habe, das Spiel zu spielen, einfach nur jetzt, wo ich drüber rede. Ich habe es übrigens bei Time to 3 mal kurz gespielt in einer Stream-Aufzeichnung von Hooked. Und da habe ich Tony Hawk's Pro Skater 2 eine Runde gespielt, das erste Level. Und das, also generell, die ersten paar Levels haben wir da reingeguckt. Da könnt ihr also auch noch mal einen Blick drauf werfen, falls ihr es noch mal in Aktion sehen wollt. Da hört man auch leise im Hintergrund den Soundtrack, der ja auch für viele so voll prägend war und den ich auch heute irgendwie immer noch gerne höre.
Ja, also das ist, da kann ich dir nur zustimmen. Diese Musik ist einfach, falls irgendjemand mal das, den Begriff Guilty Pleasure erklären will, kann man das, glaube ich, gar nicht besser ja, machen so als mit dem Soundtrack dieser Spielerei. Ja, wirklich. Es gibt mir auch ganz wohlige Gefühle, auch wenn ich zu jung gewesen war, um das damals wirklich aktiv zu hören. Aber trotzdem ist es einfach mega nostalgisch und gibt einem warme Gefühle, wie gesagt.
Ja, ich habe auch überlegt, aber keine Versprechung an der Stelle, ob ich vielleicht mal eine Late-to-the-Party oder irgendwas so in die Richtung mache mit Tony Hawk. Und vielleicht auch noch mal in Teil 3 und 4 reingucke, die ja, glaube ich, auch noch richtig gut sein sollen. Also ich glaube, Teil 3 gilt ja eigentlich gemeinhin als der beste Teil der Reihe. Oder ist das eine falsche Auffassung, die ich habe?
Oh, weiß das ich weiß nicht. Ich nicht.
Könnt ihr mich gerne korrigieren. Aber das wäre zumindest noch mal interessant.
Ja, auf jeden Fall. Soll ich da zu meinem ersten kommen?
Ja, bitte.
Ja, ich habe tatsächlich eine Reihe von Spielen und Spielereien, die sehr, sehr unterschiedlich sind bei mir. Also bei mir ist es nicht so das Ding, dass es irgendwie friedlichere Sachen sind, sondern ich habe Spiele, die wirklich mich ein bisschen wohlig zurückfallen lassen, aber auch viele, die mich einfach sehr beanspruchen und die ich deswegen sehr, sehr gerne mag. Und bei so einem würde ich einfach mal beginnen. Und das ist Painkiller. Ich habe nämlich daran gedacht, wie sehr mich Doom ja begeistert, wie sehr mich Doom auch entspannen kann. War ja auch etwas, wo ich in dem Streams geredet habe, dass mir das was Ähnliches gibt wie ein Animal Crossing, nur auf völlig andere Art und Weise. Es ist aber
ja, ne? Also, Frieden und Entspannung, dieses, Painkiller.
Ja, du wirst halt in so eine Welt gezogen und hast gar keine Zeit mehr, an was anderes zu denken und das wiederum entspannt mich dann irgendwie, obwohl das sehr anstrengend ist. Und Doom und Doom Eternal habe ich jetzt jeweils einmal gespielt, deswegen, das passt da nicht so ganz. Painkiller habe ich allerdings schon mehrere Male durchgespielt. Und Painkiller ist ein Spiel, wo ich ebenfalls diese nostalgischen Gefühle zubekomme. Das habe ich damals gespielt, weil ein Nachbar und Kumpel von mir das über seine Oma, die ihm 18er, also Spiele ab 18 gekauft hat, über ihn kam ich dann an Painkiller, weil ich natürlich damals nicht dieses Spiel kaufen durfte, dann kam das dann raus. Ich glaube, es kam auch 2004, oder? Lass ich mal ganz kurz schauen.
Ich glaube, so aus der Ecke ist das, ja.
Das ist auch das legendäre 2004-Spielejahr. Ja, kam im April 2004 ebenfalls raus. Das heißt, da war ich 13 Jahre alt, beziehungsweise 12, 13 Jahre alt. Das durfte ich damals noch definitiv nicht spielen, deswegen halt hat mein Kumpel das gekauft über die Oma und dann konnte ich es auch spielen und hatte damit unglaublich viel Spaß, auch weil es grafisch so richtig beeindruckend war. Es hatte diese Bosse, die gerade beeindruckend waren. Es hatte mega geile CG-Sequenzen zwischendurch, dann super dumme Story, Soundeffekte, die mich bis heute total nostalgisch werden lassen und eine tolle Waffenvielfalt und dann eben dieses Doom-Gefühl von, ich werde hier eingesaugt, muss mich auf diese Gegner konzentrieren, kann nichts anderes im Kopf behalten, sonst sterbe ich und das liebe ich bis heute sehr.
Ja, ist ja, also kann ich total nachvollziehen, dass das auch bei so einem Spiel funktioniert, diese Flucht in ein Szenario, in dem man so bombardiert wird mit Reizen, dass man an auch nichts anderes mehr denken kann, aber dass man dann wiederum schon beherrscht, sodass es trotzdem Comfort-Food sein kann, weißt du? Mhm, und viele Leute haben ja beim letzten Mal auch, oder viele, es gab in den Kommentaren den Vorschlag von Dark Souls als Comfort-Food und das kann ich auch total nachvollziehen, weil es auch in so eine Kerbe schlägt, dass man so etwas bereits besiegt hat und dann dieses Vertraute mit dem, was man da bereits geschlagen hat, das ist dann irgendwie, hat das dann vielleicht was Beruhigendes oder so, weiß ich nicht. Finde ich aber total faszinierend, dass das auch so ein Spiel sein kann.
Also das ist absolut so. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt in Erinnerung, dass wir im Podcast auch bereits über Dark Souls
ein bisschen
geredet hatten. Deswegen, sonst hätte ich Dark Souls tatsächlich auch nochmal reingenommen, weil Dark Souls Remastered ist so ein Ding. Da bin ich halt in Lost Izalith jetzt schon seit einigen Monaten. Aber ich bin nur in Lost Izalith, weil ich das über Monate verteilt immer mal wieder eine Stunde so gespielt habe, ohne das wirklich dediziert an irgendeinem Zeitpunkt zu machen. Einfach, weil es halt so ein Feel-Good-Ding tatsächlich für mich ist. Ich weiß, wo jeder Gegner steht. Ich weiß, was ich machen soll. Ich sterbe natürlich auch noch oft und es ist auch anstrengend und so, aber gleichzeitig eben dieses, ich beherrsche dieses Spiel, ich weiß, was dieses Spiel will und nicht will und kann da so ein bisschen mich einfach entspannen mit.
Im Fall von Painkiller ist das doch auch so ein Ding, wo man, selbst wenn man mal nur so 10, 20 Minuten reinspielt, hat man doch da schon was von.
Auf jeden Fall, 1000%ig, ja. Das hat dann ja auch diese sehr losgelösten Level, ne? Also du wirst ja wirklich am Anfang in irgendeine, weiß ich nicht, jetzt bist du in irgendeiner in irgendeinem Kloster, einem Verfallenen, wo irgendwelche Skelette rumlaufen oder wo irgendwelche Dämonenpriester, Mönche rumlaufen und dann schaffst du dieses Level und dann bist du als nächstes in irgendeinem absurden, fiktiven Venedig oder so. Also die haben gar nichts miteinander zu tun. deswegen, das ist da wunderbar für geeignet. Wofür es, glaube ich, nicht geeignet ist, ist das auf dem Handy zu spielen und das bemerke ich gerade, weil Painkiller erschien 2011 tatsächlich auf dem iPhone, lieber Tom.
Sehr gut.
Und ich schaue mir gerade Gameplay-Footage zu der iPhone Version von Painkiller an und es schmerzt mir in der Seele, das zu sehen. Diese er wirklich mit 5 Frames und so ganz langsam sich drehend durch diese Räume läuft, das ist wirklich nicht schön.
Wird zu einem
ich habe auch mal. Es sieht so aus, es sieht so Kingsfield die aus, tatsächlich. ich habe tatsächlich mal für ein Printmagazin, nee, für Gameswelt war das, glaube ich, habe ich die PS3-Version von Painkiller getestet. Das hieß damals Painkiller, ich glaube, Hell and Damnation für HD. Verstehst du? Clever. Was halt die Konsolen-HD-Version von Painkiller war. Ja, ich sehe gerade, Gameswelt-Test von Robin Schweiger von 8.7.2013. Ja. Das war nicht so geil. Also die PS3-Version dieses PC-Spiels war wirklich so, wir leiden uns mal so durch und haben das sieht doch alles ein bisschen anders aus. Also es war nicht einfach nur ein Port, sondern sie haben wirklich Sachen verändert, aber dann wurden coole Waffen durch lame Waffen ersetzt. Also wenn ihr das spielen wollt, dann möchte ich euch ausdrücklich dazu raten, die Black-Version auf dem PC zu kaufen. Die, ich glaube, die enthält dann sogar das Add-on, dessen Namen ich leider gerade nicht mehr im Kopf habe, das aber ebenfalls hervorragend war. Und dann ganz, 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 ganz wichtig, alles, was danach kam, ignorieren. Weil ein Painkiller ist ein Franchise, was ziemlich viele Teile hat. Also dieses Add-on hieß Battle Out of Hell. Und dann erschien 2007 Painkiller Overdose, 2009 Painkiller Resurrection, 2011 Painkiller Redemption und 2012 Painkiller Recurring Evil. Und die sind alle scheiße, Tom. Die sind alle von unterschiedlichen Entwicklern gemacht, größtenteils Entwickler, die es nicht mehr gibt und teilweise sind das auch einfach Mods gewesen, die sich dann der Publisher Dreamcatcher geschnappt hat und für 3,50 € dann verpackt hat und dann als komplettes Spiel aufgekauft hat. Die haben nichts mit dem Hauptspiel zu tun, die sind alle Grütze und ich habe da mal irgendwann reingeguckt und war fast schon persönlich angegriffen davon, was sie da sich geleistet haben.
Na gut, aber ans erste Painkiller kommen wir ja noch ganz gut.
Ja, das gibt's auf Steam. Also ich weiß gar nicht, ist das in Deutschland auch erhältlich? Ich schaue mal, lass mich kurz nachschauen. Ja, Painkiller Black Edition für 10 €.
Ja, guck mal.
Oder man kann für 70 € alle Painkillers kaufen.
Das ist halt so, aber eigentlich ein guter Punkt, weil, ne, ich habe ja Tony Hawk's Pro Skater 2 gesagt. Da kommst du, glaube ich, heute gar nicht mehr so leicht ran. Das musst du dir gebraucht holen.
Das ist ein guter Punkt.
Ja, wegen Lizenzkram. Ich glaube, den ganzen Tony Hawk-Kram bis auf die aktuellen, da kommt man gar nicht mehr so einfach ran.
Mhm. Ja, aber im Zweifel würde ich da halt über Emulatoren gehen.
Die gab es ja auch alle auf PC. Ich weiß aber nicht, ob die alten Spiele da noch laufen auf aktuellen Rechner.
Halte ich mir auch für zumindest schwierig dann. Ich sehe gerade auch, es gibt auf Steam auch Painkiller Hell and Damnation tatsächlich. Aber irgendwie ich finde tatsächlich das Spiel selbst nicht, sondern nur den DLC dazu. Denn das fällt mir gerade ein. Hell in the Nature hatte wahnsinnig viel DLC und das waren alles Level, die in den alten Spiel quasi schon drin waren. Also Hell in the Nation war kleiner und kompensierter als der Ursprungstitel. Und dann die Level, die nicht mehr in der HD-Version drin waren, wurden dann per kostenpflichtigen DLC für 7 Euro hinzugefügt.
Wow.
Ich ignoriere ja einfach alles, was mit dieser Serie passiert ist, nach Painkiller Black, bitte. Alles danach ist egal.
Oh Mann, ey. Okay, ich komme mal zum nächsten Spiel, wenn es genehm ist.
Ja, gerne.
Die Pause gerade. Wir nehmen halt immer noch über Discord auf. Die Sims ist eine Spielereihe, die ich sehr mag. Und speziell hier als Comfort Food würde ich die Sims 1 bezeichnen. Mhm. Auch da wieder, es ist das simpelste Sims, das zurückgefahrenste, das übersichtlichste, weil es halt noch eine feste ISO-Perspektive hat, mit 2D-Hintergründen, wo nur die Charaktere dreidimensional waren. Und ich finde, dieser Look, der dadurch entsteht, ist sehr eigen. Also während die Sims-Spiele danach optisch so ein bisschen miteinander verschmelzen, weil sie einen 3D-Look nehmen, der sich dann immer so ein bisschen weiterentwickelt, hat die Sims 1, finde ich, noch einen sehr dedizierten, anderen Look und damit auch eine andere Atmosphäre als die anderen Spiele. Und ich mag halt, dass es so eingängig ist durch diese Perspektive, durch die Tatsache, dass es das erste seiner Art ist. Das heißt, es war jetzt noch nicht überladen mit irgendwelchen Emotionssystemen oder allzu viel Nachbarschaftsbeschäftigung und so. Und ich weiß, dass das viel der Spieltiefe ausmacht von den aktuelleren Sims-Teilen. Aber das ist ja dann nicht, was ich suche, wenn ich einmal eine Runde Sims spielen will. Ich suche ja eher sowas, was ich mal an einem Nachmittag spiele und dann ist gut wieder. Und dafür eignet sich das super. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie viele Add-ons man mitinstalliert, weil die Sims hatte ja schon wahnsinnig viele. Ich habe hier bei mir im Regal die Sims Deluxe stehen. Und da sind, glaube ich, 2 oder 3 der Add-ons mit drauf. Und das reicht dann auch. Also mehr brauche ich da auch gar nicht. Und das läuft auch auf modernen Rechnern noch problemlos. Das ist nicht das Ding, wenn man das noch mal spielen will. Aber ich glaube, du kannst die Sims 1 nicht mehr kaufen. Die Sims 2 gibt es, glaube ich, noch bei Origin. Aber die Sims 1 nicht. Und auch nicht bei GOG. Und das ist super schade, dass es das digital, dass es nicht erhältlich ist. Und ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich wieder irgendein Lizenzkram oder so. Und das andere bei die Sims, was ich halt super mag, an der Präsentation, ist die Musik im Kaufmodus und im Baumodus. Die ist ja fast schon legendär, diese Pianoklänge, die da ertönen. Da bin ich dann vollständig drin im Sims-Modus und alles andere wird so ausgeblendet, wenn ich diese Musik höre. Und es gibt schon einen Grund, warum auch Mats die zum Beispiel so gerne in seinen Videos benutzt. Die ist einfach eine super Art von Hintergrundgedudel.
Das ist wirklich super weird, dass das nicht erhältlich ist, weil ja Sims wirklich eines der wichtigsten, meistverkauften, einflussreichsten Spiele aller Zeiten ist. Also das kann man ja kaum, kaum kommt so viel in den Himmel loben, wie wichtig das für die Industrie war und wie revolutionär das damals war. Ich habe mich dann leider nie so richtig dran binden können. Es ist so, dass ich das sehr, sehr gerne mochte. Ich habe Sims 1 damals wirklich viel auch gespielt. Und dann Sims 2 war damals so, wow, das sah grafisch so geil aus, fand ich zumindest damals. Und dann habe ich aber leider den Anschluss leider ein bisschen verloren. Ich höre jetzt aber, also vor allen Dingen über Gita Jackson, die früher bei Kotaku, jetzt bei Wired, glaube ich, ist. Und auch bei Waypoint Away ab und zu. Die war halt die dedizierte Sims 4-Reporterin. Und das hat sich dann wirklich schon sehr, sehr interessant angehört und sehr cool angehört, was sie alles aus Sims 4 gemacht haben, wenn man auch bedenkt, wo das mal startete, wo was ja, oh ja, nicht so toll war.
Habe ich getestet, glaube ich.
Oh, warte, wirklich?
Mal. Muss ich mal gucken. Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe Sims 4 getestet noch für Giga.
Krass.
Und zumindest gab es da auch Giga-Gameplay und so. Aber ich glaube, dieser Test existiert schon wieder nicht mehr. Gott der Himmel, so viele der alten Tests sind einfach nicht mehr da.
Yep.
Alles von. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, was ich dem gegeben habe, weil ich mich nicht dran erinnere. Und ich glaube, ich habe meinen Test nirgendwo anders.
Verwechsel ich das mit SimCity? Oder war das beides so, dass da Features fehlt? Ich glaube, das war bei
Sims 4
auch so.
Du verwechselst da nichts. Sims 4 hat sich da so eingereiht. Es war nicht so schlimm wie SimCity. Aber, na, obwohl. Eigentlich war es fast auf einer Ebene. Also Sims 4 hat super viel Spaß gemacht, hat sich gut gesteuert und dieser Charaktereditor war fantastisch. Aber es war super dünn. Gerade wenn du von Sims 3 kamst und Sachen, die im Basis Sims 3 drin waren, waren nicht in Sims 4. Lag einiges im Argen. Heute gibt's ja wieder 20.000 Add-ons für das Spiel. Also man kann sich das alles so zusammenpuzzeln, dass die Features wieder drin sind. Aber ich weiß nicht, Sims wird immer so als Casual-Spiel bezeichnet. Finde ich halt überhaupt nicht, wenn ich mir angucke, was für einen Überblick du da haben musst über die ganzen Inhalte, die zusätzlich erschienen sind und wie viel Stuff du dann einfach hast in diesen Spielen. Daran ist nichts mehr casual.
Ja, stimmt. Du hast übrigens Sims 4 eine 6 von 10 gegeben. Über Google habe ich den Test finden können. Also den gibt's noch.
Oh echt? Ich habe gerade auch gegoogelt, habe es nicht gefunden.
Ja. Aber gut Google zu wissen. Ja, 6 von 10, also war es damals dann schon sehr enttäuscht. Heutzutage ist die Community dem von allem, was ich über Geta Jackson gelesen habe, dem sehr positiv eingestellt. Und die Entwickler sind wohl auch sehr mit der Community verbunden. Und da kommen ja auch immer noch neue Sachen raus. Also da kann man zwar nicht mehr zu Sims 1 greifen, aber mit Sims 4 bekommt man zumindest eine sehr ähnliche Erfahrung, die dann heute immer noch ungefähr das Gleiche bieten will.
Ich würde ja auch zu Comfort Food ganz viele Maxis-Titel zählen und habe da eigentlich auch noch einige auf der Liste stehen. Mhm. Schade ist ja wirklich, dass Maxis nicht mehr existiert, weil das Sims-Studio hat ja auch einen anderen Namen. Ich glaube, heißen die einfach Sims-Studio oder so? Auf jeden Fall ist es ein dediziertes Sims-Studio. Und Maxis gibt's ja wirklich nicht mehr. Und viele der alten Spiele aus Maxis-Bibliothek existieren auch nicht auf Origin oder so, was super bedauerlich ist. Oder wenigstens auf GOG. Mhm. Also auch ein Sim-Tower oder so kannst du halt heute nicht problemlos spielen.
Also ja, es heißt tatsächlich offiziell The Sims Studio.
The Sims Studio, ja, tatsächlich.
Ich finde es sehr schade, dass es nicht The Sims Studio heißt.
Ja, stimmt eigentlich.
Und das ist halt super auf dem, ich bin natürlich auf dem The Sims Wiki, wo es einen Eintrag über das The Sims Studio gibt und eine Überschrift bei dem Wiki zu The Sims Studio auf dem The Sims Wiki lautet The Sims Games Developed at The Sims Studio. Das ist, ich bin jetzt schon an den Punkt angekommen, wo The Sims sich nicht mehr so anhört, ob es etwas ist, was existiert.
Ja,
Sims.
Susu. Ja, die Sims 1 ist immer noch mein Lieblingsteil der Reihe, was sicherlich zu Teilen an nostalgischen Gefühlen liegt. Aber ich glaube, ich würde nicht zustimmen, dass 3D immer besser ist als 2D in jeder Hinsicht. Ich weiß, dass es schön ist, so nah ranzoomen zu können und diese Freiheit zu haben. Aber irgendwie fände ich es attraktiv, mal wieder so einen 2D-Sims zu bekommen oder einen 2D-SimCity oder einen 2D-Anno oder sowas, weißt du? Aber es würde nicht passieren.
Absolut. Nee, das würde auch nicht passieren. Weil bei Anno muss ich auch sagen, ich fände es ein bisschen schade, weil Anno einfach so fucking schön ist. so wie sie das gerade machen. Aber vielleicht so ein, also weißt du nicht, so ein 5-Euro-Spiel. Mal so ein kleines, einfach damit man ein bisschen was zum Angucken hat.
Doch nicht. Ja, ich würde mein Argument wäre nicht, dass die aktuellen Spiele nicht hübsch aussehen. Ich finde auch Sims 4 sieht gut aus. Ist ja, die Animationen sind fantastisch in dem Spiel. Ja. Ich finde einfach nur, dass das eine nicht unbedingt das andere ersetzen muss, was halt oft passiert.
Auf jeden Fall. Es gibt eine Spielereihe bei mir, lieber Tom, zu der ich mal kommen würde, was kein einzelnes Spiel ist, die aber trotzdem sehr gut hier reinpasst und wo ich ein bisschen überrascht war tatsächlich, dass ich die nicht in die letzte Liste gepackt habe, in dem letzten Podcast vor 3 Jahren, weil das, finde ich, so ein offensichtlicher Vertreter ist, dieses Genres, oder wenn ich nach dieser Erfahrung gucke, nämlich die Warriors-Spiele, genug drum geredet, Tom.
Oh ja.
Die Warriors-Spiele machen genau das. Die Warriors-Spiele sind die Erfahrung, die auch irgendwie Doom bietet im Sinne, oder Painkiller im Sinne von überall wird geschlachtet, aber dann gleichzeitig das macht, was Sims macht, nämlich, das war alles ganz schön entspannt und es gibt keine Überraschungen und du musst dich auch nicht groß anstrengen, zumindest nicht, wenn du nicht diese Level spielst, sondern du hämmerst auf die X-Taste und dann bei jedem 5. Mal X auf die Y-Taste und Luffy oder irgendein chinesischer General oder was gibt's noch? Oder Link macht irgendwie machen irgendwelches total Dummes auf dem Bildschirm, alles explodiert und es sieht im besten Fall noch großartig dabei aus. Und das mache ich jetzt seit über einem Jahrzehnt und das mache ich seit über einem Jahrzehnt unglaublich gerne.
Ja, also da möchte ich mich tatsächlich auch einreihen. Das ist sogar ein so guter Vorschlag, dass ich mir eigentlich mal jetzt eins raussuchen müsste, das irgendwo zu installieren. Aber dann manchmal habe ich dann auch so Paralysis of Choice, nennt man es im Englischen. Also, dass ich so viel Auswahl habe, dass ich gar nicht weiß, welches davon ich spielen möchte. Weil zum Beispiel von den Dynasty oder Samurai Warriors Spielen habe ich ja noch nie eins wirklich
intensiv gespielt, sondern immer nur die Spiele. Das ist recht easy. Da würde ich dir einfach empfehlen, dir entweder Dynasty Warriors 8 in der Deluxe Edition oder Dynasty Warriors Samurai Warriors 4.2 anzugucken. Mhm. Das sind 8 da, oder da hast 4, du. 2. Genau, da bei den Dynasty Warriors gibt es auch noch andere, die sehr gut sind und so, aber das sind so die einfachsten Tipps, die man, glaube ich, geben kann, wo man wo du dann deine 700 Stunden mit verbringen kannst, wenn du möchtest.
Ja, ich hatte ja auch diesen Trugschluss, dem bin ich unterlegen, als Hyrule Warriors auf der Switch rauskam, wo ich so dachte, naja, wenn das günstig wird, hole ich es mir. Aber Nintendo-Spiele werden ja nicht günstig. Das ist ja im Angebot immer noch 40 Euro teuer oder so. Mhm. Deswegen, ich glaube, das muss ich mir einfach mal so holen.
Mhm. Ja, warum nicht? Ja. Fire Emblem ist das auch nicht groß gespielt, ne?
Doch, tatsächlich. Sogar noch mal ein bisschen, als Three Houses rauskam.
Ja.
Weil Fire Emblem Warriors heißt auch einfach so, ne?
Ich glaube schon.
Keinen besonderen Titel. Ich glaube schon.
Ja,
so. Das ist ein gutes Spiel. Das bringt ja auch diese Fire Emblem Taktik so ein bisschen mit rein, dass du wirklich Befehle gibst auf der Karte und dann trotzdem aber mittendrin bist im Getümmel. Das finde ich ist ein guter Vertreter dieser Warriors-Spiele. Ich habe zwar nicht durchgespielt, aber doch schon ein Weilchen.
Mhm. Ja, das hat mich da dann gar nicht bringen können, einfach weil ich nicht an der Serie auch kein so großes Interesse habe und weil es halt das große Problem hatte, dass es nach Hyrule Warriors kam, was halt wirklich zu den besten Vertretern dieser ganzen Serie gehörte. Ich hoffe sehr tatsächlich, dass da noch was kommt, also dass da Nintendo und Omega Force halt es jetzt nicht dabei belassen bei Hyrule und Fire Emblem, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Partnerschaft, auf die ich selbst nicht gekommen wäre, die sehr viel Potenzial bietet.
Ja, das auf
aber jeden Fall. Das haben wir auch schon so oft besprochen. Ne? Es gibt also literally jeder Publisher soll mit Omega Force irgendwie sich zusammentun.
Ja, wir haben sogar einen Hooked on Topic Podcast, Warrior-Spiele, die es nicht gibt, aber geben sollte.
Ja, also.
Das Witzige ist ja an Fire Emblem Warriors, dass das Spiel besser aussieht und eine bessere Performance hat als Three Houses.
War denn bei Hyrule Warriors, ich guck mal gerade, doch, ich dachte gerade, es lag daran, dass die Entwickler unterschiedlich sind, aber sowohl bei Hyrule Warriors als auch bei Fire Emblem hat Team Ninja mitgearbeitet auch. Sind gar nicht nur Omega Force Spiele, ja.
Ja, also das kann man, da bin ich auch eigentlich bei fast jeder Franchise dabei, dass ich mir denke, ja, komm hier.
Ja, demnächst können wir da ja noch mal mit Persona 5 reinstarten, das Genre, worauf ich mich sehr freue. Wann ist denn
demnächst?
Nee, es, hoffentlich bald. Es gibt immer noch keinen Release für den Westen. Ich hoffe einfach, dass sie das.
Oh Gott.
Also, soweit ich weiß, ist es noch nicht mal angekündigt für den Westen. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber es hat auf jeden Fall keinen Release.
Obwohl, nee, die Demo hat man aus dem japanischen Store geladen, ne?
Genau, da gab es nur die japanische Demo.
Ja, müssen wir wohl abwarten.
Ja, es ist so offensichtlich. Also, why?
Aber man merkt ja, dass Atlus nicht so ganz am Zahn der Zeit sind, wenn sie eine Umfrage machen müssen, ob wir Persona 5 auf der Switch haben wollen. Als ob das nicht super obvious ist.
Tatsächlich, also das passt ganz gut, weil auch, also es gab am 30. März, ich habe gerade mal nachgeguckt, den letzten Hinweis, weil da auch in einer Umfrage von Atlus gefragt wurde, how interested would you be in purchasing Persona 5 Scramble if it were to be released in the West?
Very.
Ja, sehr, Atlus. Fucking Idiots. Das ist Persona 5. Also, Digger, mach es halt. Weißt du, veröffentlichen 17 Persona Dancing Games zum gleichen Datum für 98 Euro jeweils. Aber, naja. Yep. Naja, also die Warrior-Spiele sind für mich wirklich so ein absolutes Comfort Food, so ein absolutes Nachhausekommen, so ein absolutes Hirn aus, Spaß an.
Ja, yep. Und fallen auch wieder voll in die Kategorie, geht auch mal nur 20 Minuten oder so.
Absolut. Ja, muss aber aufpassen. Gerne startet man da auch irgendein Level und dann ist man da plötzlich eine Stunde dran. Das passiert auch bei diesen Spielen gerne mal.
Sehr gut. Okay, dann mache ich mal weiter mit einem Klassiker auf dem Game Boy, nämlich Pokémon Rot und Blau. Und auch da wieder, ne, ich kehre zurück zu den Wurzeln dieser Reihe, weil das die Spiele sind, die ich am ehesten noch mal spielen kann aus der Reihe. Weil was ich jetzt nicht groß gemacht habe, ist Pokémon Sonne noch mal von vorne angefangen oder Schwert und Schild noch mal von vorne angefangen oder so. Die haben mir Spaß gemacht beim Durchspielen. Ich finde, das sind gute Spiele. Und das Ding ist aber, bei Rot und Blau, wenn ich da von vorn anfange, da klicke ich mich nicht ewig durch Story durch, die mir egal ist. Da muss ich nicht groß irgendwelche Anfangs-Tutorial-Hürden überspringen, bevor es so richtig losgeht. Sondern ab der 5. Spielminute oder so habe ich mein Pokémon ausgewählt, mein Starter-Pokémon, und bin auf meiner Reise und der Rest ist mir egal. So. Und dadurch, dass ich mit 150 Pokémon oder 151 Pokémon auch finde ich, eine sehr überschaubare, aber immer noch Anzahl habe, die groß genug ist an Pokémon, um mir verschiedene Teams zusammenzustellen, hat auch ein neuer Spieldurchlauf immer so einen eigenen Flair. Weil ich manchmal dann Pokémon benutze, die ich vorher nie mit dem Hintern angeguckt habe. Und man kann sich den Schwierigkeitsgrad ja auch ein bisschen selbst umstellen, modifizieren bei dem Spiel. Es gibt ja diese ganze Nuzlocke-Challenge, die dann auf verschiedene Art und Weise modifiziert wird. Ich finde auch so Sachen lustig, wie zu sagen, ich nehme nur Vogel-Pokémon oder sowas in mein Team rein und mache mir das so ein bisschen eigen jeden Run. Und diese Simplizität tut, finde ich, dieser Spielereihe sehr gut. Und ich hatte ja bei Pokémon Schwert und Schild gesagt, ich mag zwar gern, dass es nicht diese Weltzerstörungsstory ist, obwohl so ein kleiner Hauch davon wieder mit reinkommt. Aber trotzdem ist es noch zu viel Story. Also du hattest ja dann auch im Podcast gesagt, die Story ist jetzt halt einfach belanglos, aber sie ist immer noch genauso viel da. Und davon sollte man mal wirklich wieder wegkommen, weil ich glaube, das tut dieser Reihe nicht gut.
Agreed. Das sind immer noch die zwei Möglichkeiten, die sie haben. Endlich die Autoren anstellen, die diese großartig geschriebenen Nintendo-Spiele schreiben oder halt aufhören zu schreiben.
Ja.
Diese zwei Möglichkeiten hat man, aber man wählt immer den Mittelweg von wir schreiben nichts wirklich, aber davon 17 Stunden.
Genau, das ist wirklich so. Deswegen kann man das halt auch eigentlich so gut skippen im Sinne von, es beeinträchtigt nicht die Spielqualität, aber du kannst ja nicht wirklich sagen, okay, ich will jetzt, wenn ich einen zweiten Run mache, die ersten 3 Stunden überspringen oder so, weil sie so egal sind. Es dauert ja in Schwert und Schild wirklich lang, bis man mal beim ersten Orden ankommt.
Ja. Und danach geht's dann sehr schnell.
Genau, und bei Rot und Blau habe ich da viel mehr Kontrolle übers Pacing und tatsächlich auch ein bisschen spielerische Freiheit in der Reihenfolge, wie ich die Arenen angehe, weil so wie du in Orania oder so ankommst, hast du ja die Wahl, mache ich Prismania, mache ich Safronia oder Lavandia. Es gibt auf jeden Fall so einen Punkt, wo du mehrere Optionen hast. Und das finde ich ganz gut, dass du da sogar noch dir die verschiedenen Runs unterschiedlich gestalten kannst. Und Pokémon ist jetzt kein Spiel, das ich zweimal hintereinander durchspiele oder so. Aber gerade diese erste Edition habe ich von allen am meisten gespielt und am meisten auch nochmal durchgespielt. Das geht mit der zweiten aber auch noch gut, mit Gold und Silber. Da ist auch noch nicht viel, was dir im Weg steht.
Ja, ich habe das, für mich sind das komplett nostalgische Erinnerungen mehr als alles andere, weil Blau habe ich dann ja auf dem 3DS nochmal gespielt, als das dort rauskam, aber dann auch eben nur bis zum zweiten Orden und dann hatte ich irgendwie auch wieder genug davon. Weil ich glaube, das liegt einfach daran, dass halt oft genug neue Spiele kommen, die dann das für mich kitzeln, diese gleiche Forderung. Aber ich sehe das absolut, also womöglich die nostalgischste Spielerfahrung, an die ich mich erinnern kann.
Ja, ich habe halt bei Let's Go Pikachu und Evoli gemerkt, dass ich da auch wieder voll einsteige. Weil sie haben nicht mehr Story dazu gedichtet. Sie haben halt Mechaniken geändert mit dem Fangen und so, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, sich durch dieses Spiel auch nochmal durchzukämpfen. Und das ist irgendwie was, irgendwie hat Pokémon eine Entwicklung gemacht mit der Zeit, die dazu führt, dass es immer noch sehr gute Spiele sind, für mich persönlich zumindest, also Spiele, mit denen ich sehr viel Spaß habe, ob ich sie wirklich als sehr gut bezeichnen will, ist nochmal was anderes vielleicht, aber sie könnten so viel besser sein, das ist ja das, wo wir immer landen bei dieser Reihe. Ich hatte übrigens neulich mal eine witzige Erkenntnis, ich habe ja nicht mehr meinen alten Speicherstand aus der Kindheit von Pokémon Blau, was ich am meisten gespielt habe. Aber ich hatte einen Speicherstand, in dem die Spielzeit im dreistelligen Bereich war. Also ich hatte über 100 Stunden Spielzeit auf dieser Cartridge. Und hatte ja auch alle Pokémon mir gesammelt. Und ich habe immer gedacht, ich habe wirklich über 100 Stunden dieses Spiel gespielt als Kind, bis ich dann mal gemerkt habe, nee, Quatsch, ich habe ja das Ding in Pokémon Stadium reingelegt. Und in Pokémon Stadium hast du einen Gameboy-Player. Und da kannst du die Spielzeit, die Spielgeschwindigkeit aufs Dreifache, glaube ich, erhöhen. Und ich weiß, dass ich so meine Pokémon auf Level 100 gegrindet habe. Das heißt, es sind nicht wirklich 100 Stunden, die ich in dem Spiel verbracht habe.
Okay, ich verstehe. Aber das ist also auch nicht deine ursprüngliche Cartridge. Das ist dann noch mal was anderes.
Was ich hier zu Hause habe, ist meine ursprüngliche Cartridge, aber der Speicherstand ist einfach nicht mehr drauf. Der wurde irgendwann mal überspeichert. Momentan ist auf dieser Cartridge der Speicherstand von Mats und mir aus dem Time-to-3-Run drauf.
Ist doch auch schön.
Falls nicht die Batterie schon versagt hat.
Ich glaube, da wirst du auch mal sehr nostalgisch draufblicken.
Ja, das stimmt. Das ist ja jetzt schon eine Weile her, dieser erste Run.
Ja.
Genau.
Das heißt, dann war das für Pokémon. Wir haben ja schon so ein paar, also wir tendieren, glaube ich, ganz natürlich dann auch eher zu Titeln, die ein bisschen her sind. Und das ist ja, glaube ich, auch einfach was ganz Natürliches. Mhm. Ich würde trotzdem mal einen nehmen, der ein bisschen neuer sind, beziehungsweise das ist auch eine Serie, wo man auch sich ein bisschen beliebig auswählen kann, welches davon man jetzt nimmt. Es ist nämlich Forza Horizon, worauf ich hier mal hinaus möchte. Ich weiß ja nicht, ob ich sie als die beste bezeichnen würden, aber ich würde sie, glaube ich, als meine Lieblingsrennspielreihe bezeichnen. Ich habe damals den ersten Teil für Giga getestet und dem irgendwie 110% gegeben oder so. War ich sehr, sehr begeistert von. Und das hat sich halt mit jedem Titel fortgesetzt, bis ich halt irgendwann wo angelangt bin, wo ich weiß nicht, wenn was ist das, wenn Exzellenz zur Gewohnheit wird, war irgendeine Überschrift, die ich mal, glaube ich, für Forza Horizon genutzt habe in einem GOTY-Video. Einfach, weil du dieses Spiel halt spielst und denkst, ja, das ist das Beste, was ich hier gespielt habe. Aber da bist du schon so dran gewöhnt, dass es dich gar nicht mehr so wirklich aus den Socken haut, sondern das ist einfach, das erwartest du. Du erwartest jetzt, dass es der geilste Shit ist, den ich hier gespielt habe, und das ist dann auch, und das ist dann gut. Und Forza Horizon 4 habe ich laut meinem Xbox-Account, ich kann noch mal ganz kurz reingucken, ich glaube so irgendwie 60 Stunden oder 50, 70 Stunden gespielt, was relativ wenig ist schon für diese Reihe tatsächlich. Aber wie viele Rennspiele spiele ich heutzutage noch 60, 50 Stunden auch nur? Ich kann nicht sagen, keins. Da bin ich irgendwie dann ein bisschen drüber hinaus. Ich spiele die und finde die geil, aber dann gehe ich auch zum nächsten wahrscheinlich über. Forza Horizon schafft es immer noch, dass ich da bleibe, und das liegt an der Musik, die voll meinen Geschmack trifft. Das liegt an dieser hervorragenden Atmosphäre von diesem Summer-Feeling, was mich halt daran erinnert, wie ich früher über die Landstraßen in meinem Auto gefahren bin und da irgendwie ähnlich Musik auch immer mal wieder gehört habe. Und das bekomme ich nirgendwo anders, dieses Spielgefühl.
Ja, das kann ich auch sehr nachvollziehen. Rennspiele sind generell so ein Ding, wo die Vielfalt heute leider sehr abgenommen hat. Also wir haben noch so eine Handvoll, oder ist eine Handvoll vielleicht schon zu hoch gegriffen, Reihen, die aktuell laufen, von Codemasters und dann eben von Microsoft und EA so ein bisschen. Und ein bisschen. Ja, Need for Speed ist halt nur ein bisschen, oder? Was gibt's denn noch?
Ja, im Juni kommt erst, erscheint Burnout Paradise mal wieder.
Das stimmt. Da habe ich übrigens neulich nochmal den Trailer gesehen, den EA veröffentlicht haben für die Switch-Version, wo am Ende ganz klein steht, PC-Footage.
Wow. Ich
so dachte, das ist ja voll beschiss.
Das ist fucking crazy, ja.
Also, ich habe gar nicht so Zweifel, dass das Spiel gut laufen wird auf der Switch, weil es lief ja schon auf der 360 gut, aber trotzdem
das
shady.
Kannst du nicht machen trotzdem, nee. Das ist insane.
Weird. Und da hätte ich ja, ne, ich habe ja Tony Hawk's Pro Skater, ist ja auch so Fun-Sport. Ich habe noch Crazy Taxi auf der Liste, was auch so in diese Richtung geht. Und Forza Horizon hat bei mir ja am ehesten noch der erste Teil am meisten geklickt. Und an den anderen hatte ich Spaß, aber bin nie so in diesen Bereich gekommen, wo ich so richtig drin war, ohne dass ich so wirklich sagen kann, warum dem so ist. Bei mir hat das mit der Musik nicht so ganz geklappt, gerade jetzt im letzten
Teil. Ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig, hör mal. Ich glaube, das ist so ein zentraler Teil dieser Spielerfahrung, dass die viele ausmachen kann.
Hat Forza Horizon eine Spotify-Anbindung?
Oh, wenn überhaupt, vermute ich Mixer oder so ein Quatsch.
Gut, das bringt mir nichts. Ja, ich finde halt,
kann ich nicht genau,
also das habe ich halt bei Need for Speed Heat gemacht, ne? Den Soundtrack aus und Spotify im Hintergrund laufen lassen. Mhm. Und dann hat es einen guten Soundtrack.
Ja, aber auch wirklich nur dann.
Ja.
Also es ist wirklich nothing, dieser Soundtrack von Need for Speed leider. Ja, also es ist auch jetzt so, ich freue mich total, wenn wahrscheinlich dann nächstes Jahr, hoffentlich dann nächstes Jahr, Forza Horizon 5 rauskommt. Oder was, vielleicht heißt es dann auch schon wieder nur Forza Horizon, who knows. Im Moment ist mal wieder gekommen. weil jetzt, also ich finde es auch cool, dass sie dem nochmal eine längere Pause als 2 Jahre gegönnt haben. Das hat es auch gebrauchen können. Aber jetzt ist mir wieder Zeit. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Tatsächlich habe ich sowohl in Forza Horizon 3 als auch in Forza Horizon 4 ziemlich genau 45 Stunden Spielzeit. Das ist fast exakt gleich.
Krass. Das ist auch lustig. Echt viel für ein Rennspiel, finde ich.
Wirklich, wirklich, ja. Ich glaube aber, im ersten oder zweiten müsste ich noch mehr haben, aber das finde ich jetzt, glaube ich, nicht so einfach aus.
Ich meine, die Pause, die sie jetzt machen, ist ja auch so ein bisschen die Next-Gen-Pause, nehme ich mal stark an.
Ja, genau. Und angeblich, ne, sie entwickeln ja auch an Fable. genau. im Studio.
Also dafür haben sie auch das Studio krass aufgebrezelt. Also genau. Das, die werden da, denke ich mal, auch mehrere Sachen gleichzeitig entwickeln. Wäre sehr lustig, wenn sich das eine Engine teilt.
Oh ja.
Vielleicht gibt es dann sogar Überschnitt, wow. Weißt du, so ein Fable-Level in Forza.
Das kann ich mir sehr schwer vorstellen, aber es wäre sehr, sehr weirdly cool.
Oder zumindest ein Fable-Event. So, ich meine, es gab ein freaking Halo-Event.
Ja, du hast recht schon. Es kann schon passieren. Es ist nicht ausgeschlossen.
Ja, ich glaube schon. Ja. Wir werden 2021 durch irgendwas Fable-mäßiges fahren in Forza Horizon 5. 6? Nee, bei welchem sind wir? 5.
5. Das wäre dann 5. Vielleicht ist das ja, also wenn Forza Horizon 4 jetzt nicht in England oder in Großbritannien
geworden wäre, würde ich sagen, eignet sich eigentlich gerade so gut.
Genau, hätte man einfach sagen können, das Spiel ist in Albion, aber das wäre einfach das gleiche nochmal, das wäre jetzt problematisch. Oh,
stimmt. Das wäre so guter DLC gewesen für das wirklich, aktuelle Forza.
Doch, ich habe Forza Horizon 2 gefunden, wie viele Spielstunden habe ich da gehabt? Forza Horizon 2 hatte ich 55 Stunden und Forza Horizon 3 Forza Horizon 3 hatte ich gerade schon gesagt, auch so 45 Stunden. Also schon mit jedem Spiel so immer knapp 50 über 50 verbracht.
Ja. Ich hatte noch eine schöne Erfahrung mit dem aktuellen Forza Horizon, nämlich als ich mir zu Weihnachten selbst das Lenkrad geschenkt habe, habe ich mit Dani zusammen nochmal Forza angeschmissen und sie ist einfach mal ein bisschen gefahren, aber jetzt nicht rennen, sondern einfach nur über die Straßen, durch die Stadt mit Musik und ich quasi auf dem Beifahrersitz in Anführungszeichen. Und das war auch voll schön. Also das geht ja in dem Spiel problemlos. Und das macht auch Spaß. Darüber hat ja, über Forza hat ja Dani den Zugang zu Churches gefunden, was heute eine Band ist, die sie total mag, weil die da prominent platziert sind.
Ja, das ist auch super.
Also das geht da auch in Forza. Das ist ja auch eine Art von Eskapismus und Comfort Food, wenn man einfach mal nur cruisen will, ohne wirklich ein Ziel.
Das habe ich unglaublich viel mit verbracht und mache, also das ist wirklich das, was ich glaube ich am meisten mache, wenn ich Forza spiele, dass ich vorhabe, so ein paar Events zu machen, aber dann haben sie das, sie haben das ja alles so gamified, du kannst ja auf jeder Straße fahren und da ist dann eine Leaderboard, wie schnell du die entlangfahren kannst und damit habe ich dann wahnsinnig viel Freude, einfach möglichst viele Skills Drakes aufzubauen, wenn ich über irgendwelche Felder hoppe, ohne irgendwo vorzucrashen und da dann halt ganz viel Erfahrungspunkte für zu bekommen. Das mag ich sehr.
Okay, sehr gut. Soll ich noch eins?
Gerne.
Jetzt muss ich mich entscheiden. Ich würde sagen, jeder noch eins?
Mach mal das so.
Genau.
Okay.
Wir können das ja nochmal machen.
Ja, genau.
okay, wir hatten jetzt schon Aufbau, wir hatten Rollenspiel, wir hatten Fun-Sport, genau, dann gehe ich mal auch zu etwas, das für mich persönlich aktuell ist, obwohl nicht alle Spiele der Reihe aktuell sind, nämlich Shenmue. Shenmue 1 bis 3 tatsächlich, also den dritten Teil möchte ich explizit dazu zählen. Die Shenmue-Spiele, als ich sie jetzt nachgeholt habe, haben mich ja wirklich total vereinnahmt und ich habe mich sehr verliebt in diese Reihe. Und der dritte Teil, da hat dann tatsächlich eine Erwartungshaltung existiert, die nicht erfüllt werden konnte. Aber trotzdem macht das Spiel, was Spielwelt und Atmosphäre angeht, sehr viel richtig. Und das ist das, was mich zu diesen Spielen auch zurückzieht und weshalb ich sie gerne einfach nur mal anschmeiße, um ein bisschen dort zu existieren, ist die Welt und die Atmosphäre, die Musik und auch die Soundkulisse, die diese Atmosphäre schaffen. Und einfach mal eine Runde mit Rio ins Arcade gehen oder einfach nur am Hafen lang spazieren oder in den Speicherstand laden, indem ich ein bisschen Gabelstapler fahre. Das sind Sachen, die mich in so einen Alltagsrhythmus versetzen, so einen fiktiven, der auch total gut funktioniert als Alltagsflucht. Allerdings nicht ganz so gut auf kurze Zeit wie jetzt zum Beispiel in Tony Hawk oder so. Also 20 Minuten nur in Shenmue zu sein, bringt mir da nicht so viel wie, okay, ich bin jetzt mal 1-2 Stunden in diesen Spielen. Und in Shenmue 3 habe ich es zum Beispiel auch gemerkt, das hatte ich nachdem ich den Test gemacht hatte, auch dann noch mal angeschmissen ein paar Wochen später und habe einfach nur Chobus gesucht. Das sind so kleine Kükenfiguren, die überall in der Spielwelt verteilt sind und auf extrem fiese Weise teilweise versteckt, sodass du wirklich in alle Shops reingehen musst und sehr genau hingucken musst, wo der gerade ist, der kleine Chobu. Und das hatte irgendwie so einen komplett eigenen Sog entwickelt, dem ich da eine Weile nicht entkommen bin, weil man immer noch die nächsten Chubu finden musste. Und das ist was komplett Optionales, habe ich in meiner Review auch gar nicht angesprochen, weil ich mich in dem Hauptplaythrough nicht viel damit beschäftigt hatte. Aber dadurch hast du noch mal so eine Art, mit der Welt zu interagieren, die mir gefallen hat, weil die Welt halt die größte Stärke ist von Shenmue 3. Der Rest ist ja eher das Problem. Mhm. Und das ist sehr, sehr schön.
Kann ich absolut verstehen und tatsächlich, also ich würde mal mein nächstes direkt mit reinbringen, weil es ist das gleiche Gespräch, das wir da führen würden, glaube ich.
Oh ja, sehr gerne.
Wenn das okay ist, dann können wir es nämlich zusammenbringen, weil ich wollte hier Deadly Premonition nennen, was ein sehr anderes Spiel ist, aber was mich exakt die gleiche Faszination ausmacht, nämlich du willst in dieser weirden Welt leben, die nicht so ist wie die echte Welt, aber die irgendwie so eine komische, so einen komischen Abzug von der echten Welt bietet, die so anders ist, dass es sie wieder einzigartig ist, aber gleichzeitig dich so sehr an die Welt erinnert, dass du dann dich trotzdem irgendwie zu Hause fühlst. Gibt das Sinn?
Ja, total. Ich finde ja, Deadly Premonition ist jetzt etwas, was mich persönlich dann nicht so abholen konnte. Was vielleicht auch am Let's Play-Format lag, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe ja vor allem die Hauptstory dann logischerweise mitbekommen.
Ja.
Und was ich nicht so viel mitbekommen habe, ist eben die Welt. Das
Shenmue-Ding, den rumrennen.
Genau. Ja. Und den Alltagsrhythmus, den da auch die NPCs haben. Mhm. Und bei Deadly Premonition natürlich noch mal mehr als bei Shenmue, aber diese Welt hat halt eine Kohärenz, weil jeder Charakter so weird ist. Und jeder Charakter irgendwie was hat, was ihn ausmacht und es alles zusammenpasst dadurch. Und dadurch wirkt die Welt halt glaubwürdig. Und so geht's mir bei Shenmue auch. Also da passen die NPCs zu Ryo, zur Spielwelt. Und dadurch wirkt die Welt glaubwürdig. Und ich habe dann das Gefühl, wirklich in einer anderen Welt zu sein und nicht nur durch eine Kulisse zu laufen oder so, wie ich es bei den meisten Spielen mit ihren Levels habe.
Auf jeden Fall, ganz genau. Es ist so ein Ding. Ich habe gerade Disaster Report 4 ja gespielt, habe ich im letzten Podcast, im regulären Podcast drüber erzählt und habe dadurch wieder, ich habe danach dann tatsächlich Deadly Premonition auf der Switch nochmal installiert, weil es übrigens auch nochmal ein, zwei Patches bekommen hat, wodurch es immer noch nicht gut läuft, aber womöglich jetzt die am besten laufende Version sein könnte, was sehr aufregend ist. Und da bin ich gerade halt an einem Punkt in der Story, wo ich halt dieses ganze Intro hinter mir habe und einfach in der Stadt gerade mit dem Polizeiauto rumfahren kann. Und da habe ich tatsächlich auch einfach das gemacht. Einfach in der Stadt rumgefahren, mit ein paar Charakteren geredet, die Musik gehört, diese total weirden Gespräche mir angehört, die York mit sich selbst führt, über irgendwelche DVD-Extras von einem Film, der 1934 in einem Land erschien. Und das hat mir dann keinerlei Progress gegeben, aber es hat mir ein sehr wohliges Nostalgiegefühl gegeben. Und das war alles, wonach ich da gesucht habe.
Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt mit dem Progress. Ich finde, es spricht sehr für ein Spiel, wenn du es gerne anschmeißt und Zeit da drin verbringst, ohne dass jetzt irgendwas hochtickt. Irgendeine Zahl, sei es dein Geld oder deine Erfahrungspunkte oder sonst irgendwas. Bei Shenmue ist ja sogar so, dass eher was runtertickt, weil ich ja Geld ausgebe, um Zeit in dieser Spielwelt zu verbringen. Mhm. Und nicht alles, wofür ich Geld ausgebe, ist etwas, was irgendwie eine Art von Fortschritt widerspiegelt. Und das macht dann aber auch die Welt glaubwürdiger, weil so ist die, sind Welten ja nicht.
Ja, ja.
Das ist ja nun mal so. Und das, finde ich, ist dann schon eine Auszeichnung dann auch für Deadly Premonition.
Ja, das ist beides die gleiche Stärke. Ich hoffe sehr darauf, dass Swerrys nächstes Spiel The Good Life was Ähnliches hinbekommt. Ist ja ebenfalls ein Ding, wo du durch eine Stadt laufen wirst, wo du Tag-Nacht-Rhythmus haben wirst. In dem kleinen Detail, dass in dieser Welt halt die Menschen sich in Katzen / Hunde verwandeln, wenn es Nacht wird. Was halt, ich meine, hey. Dadurch werden sie auch nicht unmenschlicher als die Charaktere in Deadly Premonition.
Wir wissen auch noch gar nicht, was Teil 2 strukturell wird, oder?
Nee, genau, das wissen wir auch noch nicht so wirklich. Man sieht halt, wie er diverse Minispiele da schon spielt, Jetski und so, deswegen tendiere ich gerade auch dahin zu glauben, dass das was Ähnliches versucht, wie der erste Teil. Und da genau darauf, also bei Deadly Premonition könnte man, finde ich, auch linearer werden, weil es gibt halt The Good Life. Da gucke ich dann so ein bisschen drauf, in der Hoffnung, dass ich hier eine einzigartige, aber gleichzeitig irgendwie auch in großen Anführungszeichen realistische Welt geboten bekomme, die mir dann großen Spaß macht und ein großes Nachhausekommen-Gefühl bereitet. Es ist ja auch das, was Animal Crossing versucht, was ja auch du bereits im letzten Podcast dazu dann erzählt hast. Da persönlich habe ich bei mir jetzt bemerkt, okay, es ist bei mir jetzt schon so ein bisschen der Progress-Gefühl, der mich in Animal Crossing antreibt. Wenn er fehlt, dann muss ich schon ein bisschen mehr Motivation suchen, das anzuwerfen. Aber das schafft dann Deadly Premonition tatsächlich bei mir ein bisschen besser. Deadly Premonition ist mein Animal Crossing, habe ich, glaube ich, gerade gesagt.
Okay. Ja, bei Animal Crossing ist halt das Ding noch der eigenen Ziele, die man sich selbst. Ich habe mir gestern einen Friedhof gebaut.
Weird. Okay. Ja. Was hast du damit vor, Tom?
Nein, nichts,
wer soll dort liegen künftig?
Ist einfach nur hübsch. Wer soll da denn liegen? Naja, die Leute, die ihre Schulden nicht zahlen oder so, keine Ahnung.
Ah, I see. Das ist der Tom Nook of Graveyard. Das ist eine gute Idee.
Ja, aber wo du gerade Fortsetzung von Deadly Premonition erwähnst, bei Shenmue bin ich ja gar nicht so schlechter Dinge, was einen Teil 4 angeht, weil das Studio existiert noch. Da wurde jetzt nichts groß geschlossen oder sonst irgendwie, wie man das oft so hört, nachdem ein Teil vielleicht nicht so mega erfolgreich war. Aber er war ja scheinbar erfolgreich genug, der dritte Teil. Und wenn da ein Shenmue 4 kommt, finde ich, sollte das auch nach wie vor die Konzentration sein, wieder eine Welt darzustellen und eine Alltagssimulation in dem Sinne. Aber halt mit mehr Fokus auf oder was heißt mehr Fokus? Einfach mit mehr Story. Weil das, was passiert in Shenmue, ist halt absurd. Und vielleicht ein zusätzlicher Autor wäre nicht schlecht. Oder zwei.
Mehr Worte könnten ganz gut sein.
Ja, nicht mehr Worte, bessere Worte.
Mehr Worte und bessere. Das ist doch Das kann man auch Swery mitgeben. Mehr Worte und bessere generell bitte mir bieten.
Ja, aber also das fände ich irgendwie krass, wenn wir wirklich einen Shenmue 4 kriegen und dass es dann noch mal zwei, drei andere Orte, Städte oder wo auch immer die Reise hingeht. Wobei man weiß ja eigentlich, wo die Reise hingeht. Das wird ja am Ende von Shenmue 3 gezeigt. Und dass ich da momentan positiv draufblicke, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Aber natürlich heißt es noch nichts. Wir wissen ja noch nichts.
Ja, genau. Muss man dann darauf hoffen, dass es die Stärken mitnimmt und vielleicht ein, zwei der Schwächen auch noch vielleicht wieder ausdünnen kann. Gut, Tom.
Ja, schön.
Hättest du noch etwas zu sagen?
Ich hab tatsächlich noch einige Spiele auf der Liste, aber das können wir uns gerne aufheben für zukünftige Ausgaben dieses Formats. Und wie immer bin ich auch gespannt, was die Community gerade hat. Da wird sich ja vielleicht in den letzten 3 Jahren ein bisschen was getan haben an den Comfort-Food-Spielen. Vielleicht gibt es ja auch ein paar aktuelle. Wir spielen ja gerade auf Time to 3 zum Beispiel Xenoblade Chronicles X. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch so ein Spiel, wo man in so eine riesige Welt abtaucht, sehr gut Comfort Food sein kann, selbst wenn man diese Welt schon kennt, weißt du, wenn man es dann nochmal spielt oder so. Weil ich habe jetzt gemerkt bei mir, und Mats hat es ja auch gemerkt, ich hätte schon Bock, ein bisschen Xenoblade Chronicles X zu spielen. Und denk mir dann aber, naja, Xenoblade Chronicles Definitive kommt ja jetzt raus. Und da freue ich mich tatsächlich auch schon, in eine Welt einzutauchen, die ich eigentlich schon kenne.
Und das wäre a lot of Xenoblade hintereinander.
Das stimmt, das wäre sehr viel Xenoblade.
muss man sagen. ich freue mich auf was ist denn was am Horizont, was für mich diese, wie gesagt, The Good Life. Ich glaube, am ehesten The Good Life ist das Spiel, was ich am Horizont sehe, was mir am ehesten diese Erfahrung dann bieten könnte. Zumindest
ich bin da ja gerade mittendrin mit Animal Crossing immer noch.
Ja, ich habe schon öfter gehört, dass Leute auch Witcher so damals gespielt haben. Das heißt, dass sie das einfach hunderte Stunden spielen, weil sie sich in dieser Welt so in Anführungszeichen wohlfühlen. Das ist natürlich eine sehr schlimme Welt, aber man fühlt sich halt, ob man da drin lebt. Und vielleicht macht ja dann auch Cyberpunk was Ähnliches. Kann man nur hoffen.
Genau.
Gut, Tom, dann möchte ich mich sehr bei dir schön bedanken, dass du an diesem hervorragenden Podcast mal wieder teilgenommen hast. Ich möchte mich bei allen von unseren Zuhörern bedanken, dass ihr uns auch in der aktuellen Situation noch weiter unterstützt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast. Schreibt gerne in die Kommentare bei Patreon, falls ihr Patreon-Supporter seid, oder direkt unter das YouTube-Video eure Spiele-Tipps, oder nicht Spiele-Tipps, sondern eure Spiele, die ihr zu diesem Thema beizutragen hättet, zu denen ihr geht, wenn ihr vielleicht, weiß ich nicht, ein Quarantänzeit zu Hause und nicht raus könnt, als eine Idee. Vielleicht bekommen wir dann noch ein paar Ideen für den nächsten Cast. Das soll es aber erstmal gewesen sein für dieses Hooked on Topic. Tom, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und euch auch zu Hause. Tschüssi.
Wünsche ich dir und euch auch. Tschüss.